Wenn du dann denkst, dass die Kumpels, mit denen ich aufgewachsen bin hier bei mir aus dem Dorf, dass die alle 80 werden oder die meisten, ne? Das heißt, ich habe keine 40 Jahre gelebt und die können noch mal 40 Jahre machen. Da denkst du dann, hey, ich will das mit euch erleben. Das gilt es dann zu akzeptieren. Denn da muss man sich sagen, ja, sei froh, dass du überhaupt dabei bist. Dass ich da jetzt nur auch Positives drin sehen könnte, finde ich nicht. Ich finde es immer noch scheiße, wenn man so sagen darf, dass ich Krebs habe. Es gibt immer so bei mir so einen Punkt, wo ich nicht weiteratmen kann. Also ich kann nicht ganz voll durchatmen, sondern es gibt so einen Widerstand dann. Ich glaube auch, dass der Krebs sich den Falschen ausgesucht hat. Am Ende bin ich derjenige, der am meisten kämpfen muss. Am Ende bin ich derjenige, der auch am Ende sterben muss. Also die anderen müssen ohne mich weiterleben, ja, gegebenenfalls. Meine Taktik ist absolut, das Sterben zu ignorieren. Ich glaube, dass ich sehr vielen Menschen noch Bonuslebenszeit verschafft habe. Es darf eins nicht passieren, der Akku darf nicht ganz leer. Also das habe ich auch schon ein paar Mal angestellt, diesen Fehler. Wenn ich dann ganz komplett leer gefahren habe, dann brauche ich wirklich 3-4 Tage, bis ich wieder in Gang komme. Ich glaube, vom Charakter oder den Grundzügen bleibt man ungefähr der gleiche. Aber natürlich ändern sich die Ansichten. Also deine Entscheidungen kriegen eine ganz andere Basis. Du guckst ja aus einer ganz anderen Brille drauf. Ich bin jetzt weit weg davon, mein Leben nur noch perfekt zu leben, sondern mir geht es darum zu leben. Aber wenn du dir selber 1-2 Fragen stellst und die alle mit "es tut mir nicht gut" beantwortest, dann beantwortest du die Frage eigentlich schon selber. Man hustet sehr stark und dann sagt man, die gucken dann alle und sind natürlich gespannt, was jetzt ist, ob ich aufhöre zu husten, und dann sage ich dann, ja, keine Angst, heute sterbe ich noch nicht.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht es in diesem Podcast. Wie ist es, mit einer unheilbaren Krebserkrankung zu leben? Dazu hast du in der vorigen Folge Nils Glaubke gehört. Er hat Lungenkrebs im palliativen Stadium. Mittlerweile lebt er schon 3,5 Jahre damit. Wenn du den ersten Teil meines Gesprächs mit ihm noch nicht kennst, hör dir zuerst Folge 43 an. In diesem zweiten Teil des Gesprächs geht's ans Eingemachte. Wir reden über die Kampfmetapher, über Vergänglichkeit und was ein gutes Leben und vor allem Lebensqualität ausmacht. Es geht um Ängste, Beziehungen und um das, was Nils noch erreichen und schaffen möchte. Unser Gespräch haben wir im Februar 2026 online geführt. Hier nun der zweite und nochmals emotionalere Teil. Würdest du auch sagen, es gibt so diese Idee, dass ich kämpfe gegen den Krebs an, diese Kampfmetapher, und ich tue alles dagegen. Würdest du sagen, du kämpfst gegen den Krebs, oder wie bezeichnest du deinen Umgang mit der Krankheit?
Ja, das ist eine gute Frage, und ich glaube, den würdest du anderen, ich glaube, an welcher Stelle du der Behandlung bist, ob du einem Hoch bist oder in einem Tief bist oder dazwischen, würdest du diese Frage immer anders beantworten. Also viele sagen immer, ja, der Krebs hat mir was gezeigt. Da würde ich sagen, ja, da hätte ich lieber den Bandscheibenvorfall gehabt, oder den habe ich ja noch, aber ne, das wäre gut genug gewesen oder so eine kleine Vorstufe. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt Lungenkrebs im Endstadium gebraucht. Das ist mir ein bisschen doch zu hart. Dieser Wink mit dem Zaunfall, das war doch ein bisschen zu hart. Ja, ansonsten, ja, das kommt immer drauf an. Also es kommt wirklich immer drauf an. Ich würde jetzt sagen, dass ich damit eigentlich relativ gut umgehen kann. Aber wenn ich mich an unser Gespräch jetzt so vor, keine Ahnung, 4 Stunden erinnere, trotzdem denke ich immer noch, dass das letzte Kalenderblatt da ist, ne? Also, nee, ich kann mich absolut nicht mit dran anfreunden. Ich versuche aus jedem Tag das Beste zu machen. Ich versuche möglichst vielen Menschen zu helfen. Aber dass ich da jetzt nur auch Positives drin sehen könnte, finde ich nicht. Ich finde es immer noch scheiße, wenn man so sagen darf, dass ich Krebs habe. Ja. Also das ist, finde ich immer. Aber dass ich jetzt denke, oh, das ist unfair und ich hadere mit jedem Tag, das ist auch nicht so. Sondern ich sage, komm, gehen wir an. Ein gewisser Kampfmodus ist aus meiner Sicht ein Muss, weil du kämpfst auch gegen Nebenwirkungen. Und zwar nicht jetzt mit Abblocken, sondern mit Routinen. Ne? Du musst dauerhaft deine Haut eincremen, musst darauf achten, was du isst. Du musst natürlich auch eine gewisse Pflege in der Einnahme der Medikamente haben, die Zeit mit Essen, bestimmte Sachen weglassen, die diese Medikamente beeinflussen können und so weiter und so fort. Und das ist auch eine Art von Kampf. Also das ist ja ein eigener, das, der Kampf gegen den eigenen inneren Schweinehund ist auch ein Kampf. Also es kann auch mal sein, dass ich eigentlich einen Film gucken will, aber das Wetter ist gerade so okay draußen, regnet nicht, dass ich aber jetzt losgehen muss und meinen Spaziergang machen muss für eine Stunde. Das ist auch nicht immer gleich so ein Juhu, sondern da fangen die ersten 10 Minuten vielleicht auch mit Kämpfen an und dann kommt das Juhu, ne?
Was tust du dann? Hörst du dann Musik oder achtest du auf die Natur um dich herum? Wie kann ich mir den Nils beim Spazierengehen vorstellen?
Ja, je nach Laune tatsächlich. Also entweder höre ich was oder ich bin so voll. Also nehmen wir jetzt als Beispiel diese Stunde, die ich täglich mache, um meine E-Mails zu beantworten und sowas. Und wenn dann auch noch ein Anruf kam und so und ich schon zu voll geladen bin von Wörtern, dann lasse ich meine Kopfhörer auch raus. Genieß nur, hör auf meine Atmung, hör mich rein, versuche immer etwas tiefer zu atmen. Also gerade die Lunge ist dann immer sehr im Mittelpunkt, dass ich gucke, es gibt immer so bei mir so einen Punkt, wo ich nicht weiter atmen kann. Also ich kann nicht ganz voll durchatmen, sondern es gibt so einen Widerstand dann. Und auf den achte ich, ob ich den ein Stück erweitern kann, ob ich den trainieren kann, dass ich den ein Stück verschiebe, dass ich weiter einatmen kann. Das kommt immer auf die Situation an. Es gibt aber auch Situationen, wo ich dann leer nach draußen gehe und dann scheint die Sonne und dann machst du dir irgendeine Happy Playlist an oder besonders beim Fahrradfahren, ne, dass du dann einen nur reinmachst, um den Verkehr natürlich zu hören. Aber dass du dann ja irgendwie was brauchst, was den Sonnenschein mit deinen Gefühlen dann nochmal so ein bisschen nochmal auf eine andere Ebene hebt. Ne?
Hast du da eine eigene Happy Playlist oder verwendest du eine bestehende? Okay. Irgendeine nimmst du dann?
Ich nehme irgendeine. Okay. Ich bin so breit gefächert in meinem Musikgeschmack, dass ich tatsächlich alles mühe. Also manchmal, höre ich CCR und auf der anderen Seite höre ich dann irgendwie Deutschrap. Ne? Also das ist bei mir tatsächlich sehr weit gefächert und kommt wirklich immer auf meine Laune drauf an. Ja.
Du hast vorhin wegen der Frage, wegen dem Kampf gegen den Krebs auch so, das sind jetzt meine Worte, vom Frust der Erkrankungssituation gesprochen. Ich weiß nämlich nicht genau, wie du gesagt hast. Hast du dich auch jemals gefragt oder fragst du dich manchmal so, warum ich?
Da kann man auch philosophisch werden. Ne? Also ich glaube auch, dass der Krebs sich den Falschen ausgesucht hat. Also weil ich kämpfe ja auf allen Bahnen dagegen oder versuche andere zur Zweitmeinung zu überreden. Und ich glaube, dass ich sehr vielen Menschen noch Bonuslebenszeit verschafft habe, die der Krebs so nicht zugelassen hätte. Warum ich, ist, glaube ich, durch meine BRCA-Mutation schon ziemlich geklärt. Also das hat eher so aufgeräumt. Ich habe sehr früh meine Oma verloren. Ich habe meine Uroma begleitet beim Sterben und so weiter und so fort. Jetzt weiß ich, dass sie alle BRCA haben. Was mich jetzt beruhigt, ist, dass ich dadurch, dass es bei mir gefunden wurde, auch meine Mutter ich weiß nicht ob, aber hoffentlich jetzt retten konnte mit dieser viel, viel besseren Überwachung und Diagnostik, die sie jetzt bekommt. Ja, deswegen, ich will's, also natürlich würde ich am liebsten ohne Krebs dastehen, gar keine Frage. Also mit 39, Alex, ich sollte ja mit 39 sterben, also so wie das erste Krankenhaus das so prophezeit hat. Und wenn du dann denkst, dass die Kumpels, mit denen ich aufgewachsen bin, hier bei mir aus dem Dorf, dass die alle 80 werden, oder die meisten, ne? Das heißt, ich habe keine 40 Jahre gelebt und die können nochmal 40 Jahre machen, da denkst du dann, hey, ich will das mit euch erleben. Also wir reden ja schon so viel über unsere ersten 40 Jahre, was wir zusammen angestellt haben. Was können wir noch machen? Ne? Also was verpasse ich alles? Und das will ich nicht verpassen. Ich will dabei sein, ich will mittendrin sein. Und dann kommt dieser Schuss Traurigkeit. Mhm. Also dann, wenn dann kommt, und ich liege dann ja irgendwo und die können das alles noch erleben. Das ist natürlich was etwas mit dir macht. Und da gebe ich auch zu, dass ich in dieses Loch nicht rein darf. Mhm. Also das ist so ein Loch, da darf ich nicht rein. Da muss ich mich so ein bisschen am Rand aufhalten und den richtigen Moment kriegen, wo ich wieder rausgehe oder weiter weggehe von diesem Loch. Weil da merke ich schon, dass es dieses, kennst du das Gefühl, als Kind hat man manchmal gesagt, was kommt danach? Also das habe ich ein paar Mal in der Pubertät so gehabt. Ich habe meinen Vater auch, der ist vor meiner Geburt gestorben und dann dachte ich mal, was passiert denn nach dem Tod? Wenn du denn dir nur was Schwarzes vorstellst, wo du bist und alle anderen sind noch in der bunten Welt, dann ist das so ein Punkt, den ich überhaupt nicht an mich ranlassen kann.
Das heißt, du sagst, du gehst so am Rand von diesem Loch entlang, das hört sich ja eine ziemliche Gratwanderung an. Wie gelingt es dir dann, oben zu bleiben und nicht zu weit in das Loch hineinzuschauen oder gar hineinzukippen?
Ja, mich dann mit Freunden zum Essen zu verabreden. Ich stürze mich ins Leben. Ja, so kann man das eigentlich nicht alleine auf der Couch oder irgendwo alleine sein, wahrscheinlich noch in eine Bar gehen, alleine wie in so einem Film da melancholisch am Tresen zu sitzen. Nee, dann ich gehe dann rein ins Leben und stürze mich in irgendwelche Abenteuer, Kurzurlaube, essen gehen, Freunde treffen, irgendwie sowas. Mhm. Also das ist dann so meine Exit-Strategie, die ich da so habe.
Du hast von der Traurigkeit gesprochen, wie du vorhin begonnen hast zu erzählen, habe ich mir auch gedacht, so, da müsste wahrscheinlich auch sehr viel Wut da sein, oder glaube ich, ich hätte wahrscheinlich Wut. Gibt es das auch, dass du manchmal wütend bist?
Ja, klar kommt das. Also besonders, wenn du Dinge nicht machen kannst, also wenn du, jetzt haben wir ja schon mal essen gehen oder eine Bar besprochen, wenn du bist auf jeden Fall wahrscheinlich der Erste, der diese Bar verlassen muss, weil du einfach kaputt bist. Also das Energielevel ist wesentlich geringer. Aber das gilt es dann zu akzeptieren. Denn dann muss man sich sagen, ja, sei froh, dass du überhaupt dabei bist. Mhm. Das muss man halt so knallhart sagen und dass ich das so weit genießen darf. Nee, ich bin überhaupt keiner, der diesen Frust oder Wut rauslässt. Also auch nicht habe. Also weil das war auch schon vor der Krebserkrankung meine Überzeugung, ich kann nichts verändern, worauf ich keinen Einfluss habe. Also wenn es jetzt irgendwie ein Medikament gegen meinen Krebs geben würde, dann würde ich derjenige sein, der alles dafür in Bewegung setzen würde, das zu kriegen. Also die Firmen anschreiben, was ich was mache. Ne? Also mich um Studien bewerben und. Es gibt jetzt im Moment keine Möglichkeit, diesen Krebs zu löschen, das rückgängig zu machen. Und wenn ich darauf keinen Einfluss habe, dann ist es auch mal an der Zeit loszulassen. Also ich kann auch keine Beziehung davon überzeugen, wenn jemand einen verlassen will oder wenn jemand geht oder wenn Freunde gehen oder wenn dieses Cancer-Ghosting, ne, wenn jemand nicht damit umgeht.
Hast du das auch erlebt?
Ja, das habe ich teilweise auch erlebt. Also dass welche nicht damit umgehen kann. Ich habe auch in meinem engsten Umfeld welche, die das ignorieren. Also die sagen, ja, aber jetzt, du lebst ewig. Also du bist der eine, der das, und die sich das an sich gar nicht ranlassen. Also wenn ich denen dann mit diesen Statistiken kommen würde, dass 80% aus meiner Studie schon nicht mehr da sind, zum selben Zeitpunkt wie ich jetzt mit 38 Monaten, dann würde es die voll aus der Bahn ziehen. Also das würde für die dann auch wirklich ein mentales Breakdown bedeuten. Und deswegen ziehe ich die da nicht rein. Also wer bin ich, dass ich darüber entscheide? Ne? Also du musst jetzt wissen, dass ich morgen sterben kann. Das ist gar nicht meine Aufgabe. Also wenn die damit klarkommen und das deren Exit-Strategie ist, dann ist das so. Also das ist ich merke immer viele, auch auf Instagram sieht man das ja, die dann den anderen, den Anverwandten oder Freunden dann beibringen wollen, was sie zu fühlen haben. Aber das ist nicht meine Aufgabe, ne? Also das ist, ich muss erstmal gucken, dass ich nicht in dem Loch verschwinde, sondern dass ich auf beiden Beinen bin. Am Ende bin ich derjenige, der am meisten kämpfen muss. Am Ende bin ich derjenige, der auch am Ende sterben muss. Also die anderen müssen ohne mich weiterleben, ja, gegebenenfalls. Aber derjenige, der die Sachen nicht mehr mitmachen kann, bin ich. Und so ist es auch bei den anderen. Die anderen müssen trauern und nicht ich. Und die anderen müssen mit dieser Sichtweise auf mich leben und nicht ich. Also deswegen kann ich denen auch nicht vorgeben, was sie zu denken haben oder was sie zu fühlen haben. Mhm. Also deswegen, ja.
Bei diesen ganzen Gefühlen, die wir jetzt besprochen haben, und du hast jetzt auch nochmal die Konfrontation mit dem Sterben angesprochen, kommt da auch manchmal Angst drauf?
Ja, da kommen wir wieder zu diesem Loch. Ich beschäftige mich nicht damit. Also das ist auch wieder meine Strategie. Natürlich habe ich manchmal, wenn ich so Lieder höre, eine Idee, ach, das wäre ganz cool, wenn das auf der Beerdigung wäre, weil das ist ganz gut für mich oder stellt mich ganz gut dar oder habe ich gern gehört. Aber ich lasse das gar nicht zu. Es gibt tatsächlich auch Patienten, die ich kenne, die das komplett minutiös durchgeplant haben, wie was zu sein hat, wie welche Farbe, welche Schleife hat und so weiter und so fort. Ich beschäftige mich erstmal mit dem Leben. Das ist so meine Strategie. Also ich werde jetzt erstmal leben und das völlig auskosten. Und wenn das soweit ist, dann werde ich es wohl schon irgendwie merken. Und regel das dann in den letzten, keine Ahnung, 24 Stunden. Also meine Taktik ist absolut, das Sterben zu ignorieren. Mhm. Ja, genau. Da denke ich gar nicht dran.
Ja. Du hast mir jetzt schon die nächste Frage vorweggenommen. Ich wollte eigentlich nur fragen, okay. Ob Angst aufkommt oder Panik manchmal, so, dass du eben vielleicht diese Dinge nicht mehr erleben kannst. Wie du vorhin gesagt hast, du schaust jetzt zurück auf 40 Jahre, noch 40 Jahre wirst du vielleicht oder wahrscheinlich oder je nachdem, welche Statistik man konsultiert, eher nicht haben. Ist das angsteinflößend?
Ja, das ist es, aber tatsächlich kommt diese Angst dann auch nur hoch in schlechten Momenten. Okay. Also wenn zum Beispiel die Nebenwirkung der Medikation richtig reinkickt und dich wirklich runterzieht und du spürst den Krebs wirklich sehr stark, dass da ist jemand, der Energie saugt. Also da ist jemand da. Ja, das ist, entweder höre ich auf meinen Körper und gönne mir Ruhe. Wenn es tatsächlich körperlich ist, also wenn Rückenschmerzen oder sonstiges tatsächlich sehr, sehr, sehr stark werden. Wenn es psychisch ist, ja, dann wie eben schon gesagt, stürze ich mich ins Leben und oder lade jemanden ein, mit dem ich dann reden kann oder so. Ne? Also das sind verschiedene Vorgehensweisen. Also körperlich kann es sein, dass dieser Spaziergang dann erweitert wird, weil ich merke, ja, du musst jetzt mal raus. Also das war irgendwie zu viel Rumliegerei oder zu viel Pause. Oder ich merke, es war zu viel Action. Ne? Du bist wieder von irgendeinem Patiententreffen zum anderen gerast, weil du unbedingt beides machen wolltest. Eigentlich war es zu viel, du hättest eins absagen müssen. Dann musst du dich mit Absicht rausnehmen. Also dann musst du irgendwie die Bremse getreten werden. Ja, und so versuche ich, diese Stellschrauben immer zu justieren, Bremse treten, Gas geben, Bremse treten, Gas geben, um irgendwo diesen Mittelweg zu finden.
Sehr konstruktiver Ansatz, gefällt mir, voll schön.
Ja. Danke dir. Ja, weil es darf eins nicht passieren, der Akku darf nicht ganz leer. Also Aha. Das habe ich auch schon ein paar Mal angestellt, diesen Fehler. Wenn ich dann ganz komplett leer gefahren habe, dann brauche ich wirklich 3-4 Tage, bis ich wieder in Gang komme. Ja. Und das kann ich. Also wenn man so eine Metapher aufbauen will, ist tatsächlich wie so ein Handy-Akku, was du komplett leer gemacht hast. Das muss dann auch irgendwie mal noch eine Stunde oder so am Kabel hängen, ohne dass sich irgendwas tut. Und so ist es, glaube ich, wenn du es übertreibst. Also dann ist es schwer mit dem Akku aufladen.
Du hast jetzt nochmal die Verbindungen in deinem Umfeld, die menschlichen Verbindungen angesprochen. Welche Gespräche, Momente, Erlebnisse sind dir in deinem Leben besonders wichtig?
Zeit. Ich glaube, Zeit ist tatsächlich, also es kommt gar nicht drauf an, du kannst ja keinen romantischen oder keinen mit Verbundenheit gefüllten Moment herbeikonstruieren oder herbeiwünschen, sondern du musst einfach den Leuten, mit denen du gern was machst, Zeit geben und die Leute, die dir schaden oder Energie sorgen, die Zeit nehmen. Also das ist tatsächlich das Einzige, was du tun kannst. Du musst diese Umstrukturierung, die du entscheiden, das auch wieder, da sind wir wieder bei dem, nur was du verändern kannst, kannst du auch irgendwie steuern. Und da entziehe ich Menschen die Zeit und gebe anderen Menschen die Zeit. Werde so zum Verteiler auch mir die Zeit geben. Ne? Das ist auch gar nicht so unwichtig, sich selbst Zeit geben. Und das ist auch das Schwerste. Diese Zeit geben ist eigentlich relativ einfach. Aber Menschen, die dir geschadet haben oder die dir Energie saugen, die Zeit zu entnehmen oder denen die Zeit wegzunehmen, ist die schwerste Aufgabe, die es gibt. Das ist auch ein Ja schneller gesagt als ein Nein. Mhm. Das ist, also ich habe wirklich ein Problem damit, Nein zu sagen.
Aber du machst es trotzdem, höre ich raus.
Ich mache es trotzdem, ja.
Notgedrungen? Ja.
Aber es tut weh.
Okay. Mhm.
Es tut weh, ja, genau. Das tut weh, bei manchen Personen auch manche Personen aufzugeben. Das tut weh. Aber wenn du dir selber ein, zwei Fragen stellst und die alle mit "es tut mir nicht gut" beantwortest, dann beantwortest du die Frage eigentlich schon selber.
Ich frage mich jetzt, wie machst du das? Weil du sagst, das tut weh und du tust das aber trotzdem. Lässt du dann, keine Ahnung, den Kontakt ausschleifen? Machst du selbst Ghosting? Oder gibt es dann eine Art Trennungsgespräch, wo du der Person sagst, hey du, ich glaube, wir funktionieren nicht miteinander, lass mal sein. Wie machst du das?
Nee, ich schraube eher die Zeit zurück. Also ich gehe dann, wenn du weißt, dass du zum Beispiel bis jedes Jahr auf einen und denselben Geburtstag gegangen, weil es eigentlich Tradition ist, aber die eigentlich diese Zeit, weiß ich, würdest du lieber mit einer anderen Person ins Kino gehen oder irgendwie sowas, dann musst du dir selbst dann auch so die ehrliche Antwort oder Konsequenz auch vorführen, dass es wahrscheinlich nicht mehr richtig ist, dahin zu gehen. Also es ist einfach an der Zeit dann nicht, weil da gibt es andere Dinge, die dann wichtiger sind. Oder wenn du zum Beispiel könntest jetzt eine Woche für irgendeinen super Sparpreis nach Spanien fahren. Aber da ist dieser eine Geburtstag in der Mitte. Dann kommt ja die Frage, fährst du nicht nach Spanien, weil du zum Geburtstag gehen willst? Und ich glaube, da sind dann ja schwere Entscheidungen vonnöten, aber die müssen getroffen werden. Und ich habe das immer ganz gut gemacht oder so gemacht, weil es ist ja auch viel in der Zukunft. Also 3 Monate voraus, Geburtstage oder Feiern, wo du zu- oder absagen musst. Ist für mich ja eh schwer, weil ich gar nicht weiß, wie das nächste CT aussieht. Deswegen hab auch den Mut, dass du kurzfristig absagen kannst. Hab auch vielleicht den Mut, dass du die Krankheit vorschieben kannst. Also wenn jemand mit Lungenkrebs im Endstadium sagt, es geht mir heute nicht gut, wer soll dagegen sprechen? Also, ne, das ist eigentlich so ein Totschlagargument. Aber ich stelle mir oft auch die Frage dann, also es ist zwar erst in 4 Wochen, aber ich stelle mir die Frage, würdest du heute hingehen? Hätte ich heute sofort Lust darauf? Es ist mir so wichtig. Und wenn du dann sagst, ach nee, habe ich heute auch keine Lust, na, dann ist die Frage, hast du in 4 Wochen denn auf einmal Lust darauf? Ja? Also da gibt es ganz gute, so selbstkritische Fragen, die sich dann fast von alleine beantworten. Und dann musst du nur noch den Mut haben, dann auch wirklich die Konsequenzen zu ziehen. Und da bin ich nicht gut drin. Also da bin ich selbst nicht gut drin. Aber ich versuche, da immer besser drin zu werden.
Du hast, das ist jetzt schon ein bisschen her, gesagt, dass du auch ein wöchentliches Gespräch machst. Ist das dann, hast du da psychologische Unterstützung oder welches Gespräch hast du da angesprochen?
Ja, ich hab auch schon Psychologin ausprobiert und natürlich spreche ich mit meinen Ärzten auch wenn die keine Psycho-Onkologen sind, aber natürlich sind sie auch so zu Wegbegleitern geworden. Aber was ich meinte ist, ich habe eine Heilpraktikerin, mit der ich Massage wegen der Pleurodese, Akupunktur mache, wegen der Haut und wegen generell Energie und Runterfahren vom ganzen System. Wenn man da so mit der Akupunktur irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde liegt, dann bin ich zur Ruhe gezwungen. Dann kann ich nichts machen, sondern da bin ich mit mir alleine. Und vor dieser ganzen Prozedur machen wir noch ein persönliches Gespräch jedes Mal. Und das ist viel mit einfach nur mit Reflexion verbunden. Also, dass sie mich reflektiert und Dinge reflektiert. Also, wenn ich jetzt 3-mal hintereinander zu ihr komme, also ich komme einmal die Woche zu ihr und jedes Mal gehetzt komme, weil ich gerade zwei Interviews hatte oder weiß ich was und ihr da jedes Mal das gleiche erzählt, dann kann sie mir in der dritten Woche ruhig schon sagen, sag mal, hast du noch dein Zeitmanagement im Griff? Also ist das das, was du willst? Also jedes Mal so auf diese rettende Insel, Massagebank und Akupunkturbank zu springen, weil du einfach so gehetzt bist vom Äußeren. Dann reflektiert das natürlich auch gut, dass du sagst, nee, das war eigentlich nicht so geplant. Ne? Und das hilft schon. Ja.
Du hast vorhin zweimal erzählt von deiner ehemaligen Partnerin, Freundin. Bist du denn jetzt wieder in einer Partnerschaft?
Nee, ich bin jetzt schon unglaublich lange Single, ja. Hätte natürlich auch wirklich Lust wieder auf eine feste Partnerschaft, Freunde, auch Familie, hätte ich auch, also habe ich immer noch nicht abgehakt. Natürlich ist das kein Muss mehr mit 42 Jahren, aber wenn es kommt, dann kommt, so gesprochen. Aber ja, die Person muss einem natürlich auch so über den Weg laufen, ne? Und das muss auch irgendwie dann passen und alles muss passen. Da kommen jetzt ja zwei Sachen hinzu. Also erstmal, wenn wir älter werden, sind wir auch nicht mehr so viel kompromissbereit, beziehungsweise wir wissen ganz genau, was wir wollen, Alex.
Ist ja auch gut.
Das weißt du ja auch. Ja, genau, das ist auch positiv.
Aber manchmal dann kompliziert.
Natürlich, ja, genau. Es wird dann kompliziert mit der Krankheit zusammen. Also ich glaube nicht kompliziert, aber ich glaube, so sehen das viele von außen, weil ich natürlich auch jeden Tag tun und lassen kann, was ich will. Ich bin nicht mehr in diesem Hamsterrad des Jobs. Ich bin sehr, sehr frei. Und ja, das mit einem normalen Leben zu verheiraten, ist dann auch, ja, auch, glaube ich, also aus meiner Sicht vielleicht einfach, aber vielleicht aus der anderen Perspektive nicht so einfach, ne? Also, keine Ahnung. Also man braucht ja auch so ein bisschen von der alten Beziehung, also das war ja mit der Krebsdiagnose zusammen und dann ein unschönes Ende, also für mich unschönes Ende, das musst du auch erstmal verarbeiten. Auch wenn ich jeden Tag das letzte...
Das Ende?
Oh, ich glaube, ja, das wird jetzt schon fast 2 Jahre her.
Oh ja. Mhm.
Also das war relativ kurz nach der Diagnose, würde ich sagen, oder natürlich noch schöne Zeiten gehabt, aber relativ kurz danach, dass es dann auch bergab ging. Ja, und das, da musst du auch erstmal drüber weg sein. Aber wie gesagt, ich hätte wieder Lust, aber ja, sowas kannst du nicht erzwingen. Mhm. Also das ist das, da habe ich auch irgendwie noch so eine romantische Vorstellung. Das wäre natürlich gut, wenn man die irgendwo, keine Ahnung, beim Bäcker trifft oder irgend sowas. Das wäre natürlich viel schöner als irgendeine Dating-App, ne?
Ja. Aber ich höre raus, dass du auch keine interessanten Menschen triffst, wo du dir denkst, ah ja, da könnte ich mir jetzt mehr vorstellen, zumindest mal daten, um sich näher kennenzulernen.
Doch. Also ich treffe viele interessante Personen, da schon, aber eine feste Beziehung ist oder, du weißt ja selber, so viele Veranstaltungen, wie ich besuche, aber das ist alles mehr in einem beruflichen Kontext. Also das ist ja schon fast, ne, also ja, diese Messen oder auch Speaker-Termine, das ist ja eigentlich wie meine alte Arbeit nur in Krebs. Also, ne, und da triffst du tolle Leute und so, aber es geht ja meist nicht mehr über so ein Kaffee-Trinken-Gespräch drüber hinaus. Da hat ja jeder sein Privates und man trifft sich am Rand wegen dieser Krebsbubble. Doch, ich treffe viele interessante Menschen, aber die eine, wo ich jetzt dann wirklich sage, man will zusammenziehen, weiß ich was, also weißt du, was weiter irgendwie geht, das leider nicht. Also, ja.
Ist das ein... auch so ein Loch für dich, so eine Leerstelle, oder bist du damit okay, dass du jetzt in keiner Partnerschaft lebst?
Da bin ich so mit okay, weil was jetzt den Alltag betrifft, Weihnachten war schon sehr hart, also Weihnachten hat es mich erwischt ein bisschen, weil ich natürlich, klar, von Freunden eingeladen werde, das ist alles schön und das will ich auch nicht missen, aber natürlich sitzen die dann mit Frau und Kindern da und Onkel Nils kommt jetzt vorbei und ja, hat nicht mal eine Freundin dabei, ne? Also das ist dann schon hart und das vermisse ich auch, weil das ist so eine Zeit, in der ich auch gar nicht unbedingt raus muss, sondern auch schon zufrieden wäre, wenn ich nur mit meiner Freundin zu Hause sitzen würde. Mhm. Das ist genau wie Silvester, wo ich auch sehr dankbar war, dass liebe Menschen da waren. Für mich Silvester aber gar nicht so ein besonderer Tag ist, sondern das ist mit Essen und einen schönen Abend machen zu zweit. Für mich wäre das genauso gut erledigt, ne? Oder also ich meine, wenn ich feiern will, das kann ich jeden Tag machen, wenn ich möchte, ne? Mhm.
Der Podcast heißt ja Männerkrebs. Da geht es ja um Männer. Was ein bisschen allgemeinere Frage, du kannst das auf Krebs beziehen, aber es muss nicht unbedingt sein. Was ist denn für dich Männlichkeit? Was bedeutet Männlichkeit für dich?
Ich glaube, da gibt es einen Vor-Nils-Krebs und einen Nach-Nils-Krebs. Ja. Also das hat es auf jeden Fall schon verändert, weil ich bin, wie gesagt, dadurch, dass mein Vater vor meiner Geburt gestorben ist, bei meinen Großeltern und meiner Mama groß geworden. Und für diese Generation, die nach dem Krieg groß geworden ist, war tatsächlich Auto, Haus, genug Nahrungsmittel zu haben, das war das Ding, ne? Also besonders dieser Hausgedanke, etwas zu haben, was einem möglichst nicht mehr weggenommen wird oder schwer wegzunehmen ist, das war schon sehr wichtig. Also da hätte ich mich eher so als Versorger der Familie wirklich gesehen und war ich auch. Heute nach dem Krebs muss man natürlich sehen, dass es 1000 andere wichtigere Dinge gibt, ne? Da ist es, da ist die wahre Liebe, die dann zusammen mit dir auch in einer herunterkommenden Wohnung mit einem Bananenkarton als Tisch lebt, dann das ist wirklich viel, viel wichtigere, ne? Und lass uns erstmal das Haus bauen und dann denken wir an uns, die völlig falsche Entscheidung, ne? Also, ich weiß, dass viele auch so denken, aber jetzt mit dem Krebs und dieser statt 80 Jahre jetzt nur noch 40, macht so ein Gedanke, das machen wir, wenn das Haus abbezahlt ist, natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Ja? Also.
Oder später mal in der Rente mache ich dann meine Urlaube.
Genau, was soll das, ne? Was willst du denn mit 70, wo du mit dem Gehstock vielleicht auf die Malediven? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, und das wird dir dann noch mehr bewusst, ne? Die Endlichkeit, die hatte ich dann viel, viel mehr. Und ich kann verstehen, warum das viele machen, warum Hausbau und so weiter dann halt wichtig und sich auch gut anfühlt und auch die Familie dann groß wächst, aufwächst. Aber für mich dann als 40 Jahre Krebs Endstadium macht Bausparen dann nicht mehr so viel Sinn. Ja.
Wie schaut es denn energetisch bitte aus? Ich hätte noch ein paar Fragen. Da würde ich thematisch ein bisschen springen. Geht das noch?
Ja, klar. Ja,
fein, super. Du hast jetzt eh schon vieles gesagt, was in die Richtung hingeht, aber ich würde gerne noch mal so ein bisschen die Fäden zusammenziehen. Was bedeutet denn für dich Lebensqualität?
Ich glaube, auch wieder erst seit dem Krebs, keine Schmerzen. Ist auch dieses morgens aufzuwachen. Ich habe so ein Ritual, dass ich jeden Morgen noch einen Kaffee im Bett trinke. Und das ohne Schmerzen ist das Größte. Also, und Sonne natürlich, das wäre auch noch was Feines. Das ist zu meiner höchsten Form von Lebensqualität geworden. Dann ist es die Zeit, auch noch viel Zeit zu haben mit sich selber oder mit anderen Personen. Also diese Lebensqualität, die vorher vielleicht eher viel gespickt war mit Luxus, also da hat man eher die Lebensqualität irgendwie anders noch bemessen. Also du hast ja gar nicht die Gesundheit oder dass du gesund bist, so als so großes Gut angesehen, weil das war eine Selbstverständlichkeit, ne? Also die war einfach da. Ich war vorher nie krank, also bevor ich den Lungenkrebs hatte. Ich war nie, dass ich jetzt sagte, ich musste schon mit Diabetes oder irgendwas leben, sondern ich bin ja wirklich vom kraftstrotzend ins Krankenhaus gekommen und auf einmal, ja, Endstadium, ne? Also das war eine Selbstverständlichkeit. Und heute ist es ein Luxusgut, beziehungsweise heute ist dieses ohne Schmerzen und den Tag volle Energie anzugehen, das ist die Lebensqualität, ja.
Gibt es da, du hast Schmerzen genannt, auch schon andere Punkte wie überbordende Emotionen, das Loch, von dem du geredet hast. Gibt es da auch noch andere Sachen, die diese Lebensqualität belasten?
Ach, ja, also natürlich gibt es das. Es ist ja in beide Richtungen. Es ist ja auch zum Beispiel, dass man der Wunsch, man muss jetzt was erleben. Ja? Also das ist jetzt der letzte Tag, so gehe ich ja jeden Tag an. Und jetzt muss ja was passieren. Also es gibt Tage, da kannst du einfach mit dir selber allein sein und schaust einen Film oder gehst spazieren oder machst was für dich. Also Self-Care, diese Selbstfürsorge. Aber natürlich gibt es auch Tage, wo du etwas machen musst. Die gehen dann gut aus, indem du was Schönes machst und auch wirklich alles top und rund war und das die richtige Idee war. Es gibt natürlich auch Tage, wo du irgendwas machst und denkst am nächsten Tag, ah, das war jetzt auch nicht nötig. Also, ne? Das gibt's natürlich auch. Aber ach, das gehört dazu. Ich bin jetzt weit weg davon, mein Leben nur noch perfekt zu leben, sondern mir geht es darum zu leben. Also ich will einfach mein Leben jetzt auskosten und das mache ich in alle Richtungen, auch wenn es manchmal Blödsinn ist. Oder man nächsten Tag sagt, ach, ja, hätte auch eine Stunde eher nach Hause gekonnt oder sowas. Aber ich denke dann immer dran, vielleicht geht es morgen nicht mehr. Ne? Oder vielleicht geht es mal halben Jahr nicht mehr. Und ich glaube, durch diese Diagnose bin ich so ein bisschen auch zum Getriebenen geworden. Und das muss man manchmal eindämmen. Also da muss man manchmal sich sagen, nee, musst du nicht. Also ne? Vertraue darauf, dass morgen auch noch ein Tag ist und dann machen wir es morgen. Dann machen wir einen Tag Pause und du darfst dich nicht so sehr treiben lassen.
Mhm. Welche Dinge gibt es, wo du sagst, das entspannt mich sehr, das beglückt mich sehr, das macht mich extrem zufrieden oder gibt dir Kraft? Wie holst du dir das Schöne ins Leben und was ist das Schöne für dich?
Ja, für mich ist das wirklich am besten, wenn Sonne, Essen und Trinken. Also so alles zusammen, wenn ich irgendwo an so einem kleinen Tischchen, so ein kleines Café und ich sitze in der Sonne und kann dann auch mit lieben Menschen sprechen, mich austauschen. Auch sehr, sehr stark ist ja auch seit der Krebserkrankung geworden, dass man sofort ohne Umschweife in so Deep Dive, also in so tiefe Gespräche reingeht. Das hat man vorher auch nicht. Ja, du nix, das kennst du auch, ne?
Sehr, ja.
Ja, ja. Also, und die Krönung aller ist dann, wenn du mit Krebserkrankten an einem Tisch sitzt, vermutlich alle mit Endstadium, dann driftest du da sofort rein. Also, das passiert und du hast ja auch keine Scham mehr, darüber zu sprechen, egal welches Thema. Das kommt auch irgendwie dadurch. Du hast, weil du hast es schon mal gelernt, wie es ist, auf alles verzichten zu müssen oder dass alles auf einmal weg sein könnte. Und du hast gar keine Verlustängste mehr, sag ich mal, in dem Sinne, dass da jetzt irgendwas rauskommen könnte, was unangenehm ist, weil es ist ja schon irgendwie alles. Es wurde schon alles tausendmal im Podcast gesagt, es wurde schon mal in Runden gesagt, es wurde schon alles zu Ärzten, zu Psychologen. Ne? Also du hast ja schon einige Male aufgeräumt. Warum soll ich das jetzt nicht aussagen? Also, natürlich suchst du dir den Personenkreis aus, wo du es sagst, selbstverständlich. Aber das Ganze dann beim schönen Essen und Sonnenschein am Tisch, also, das wäre so mein bestes Szenario, ja.
Wie wichtig, auch in Bezug auf den Krebs, ist denn Humor für dich?
Ja, hochwichtig, ja. Also, ich kann auch selber darüber lachen. Also, wenn irgendwelche Aufzeichnungen sind oder so, dann gucken manche schon von den Kameramännern oder so, wenn man dann irgendwas sagt, man hustet sehr stark und dann sagt man, die gucken dann alle und sind natürlich gespannt, was jetzt ist, ob ich aufhöre zu husten und dann sage ich dann, ja, keine Angst, heute sterbe ich noch nicht, geht. Dann gucken die erst blöde, dass man das auch wirklich so meint, aber ich meine es ja so. Ich sage, nee, heute noch nicht. Also, ne, wir machen die Aufzeichnung noch fertig. Das ist dann schon so ein bisschen, wo man den Humor braucht und was auch dafür sorgt, dass die anderen einen dann auch nicht mehr so mit Fingerspitzen anfassen. Doch mit Respekt natürlich, aber nicht zu sehr in Watte packen. Ne? Dafür sorgt der Humor auch.
Wir haben auch schon sehr viel über Identität gesprochen. Du hast eben diesen Wechsel vom Berufs-Nils zum Patient Advocate angesprochen. Auch, dass du jetzt mehr das Leben genießt in vollen Zügen. Was würdest du noch sagen? Gibt es noch einen oder mehrere Aspekte, wie sich die Diagnose auf dein Menschsein, auf deine Persönlichkeit ausgewirkt hat, verändert hat?
Naja, man müsste ja schon sagen, dass der vorherige Nils schon sehr stark mit dem Berufs-Nils auch verheiratet war. Ne? Also wenn du dir überlegst, wie viel Zeit du mit deinen Kollegen auf der Arbeit verbringst, wie viel Zeit du generell auf der Arbeit verbringst und dann auch noch, wenn ich war für sehr wichtige Kunden zuständig, wenn du dann auch noch abends um 10 ans Telefon gehst, weil irgendwo eine Maschine stillsteht oder sowas. Da war ich schon sehr mit meinem Beruf verbunden. Also und daher ist von den 24 Stunden Nils, den es vorher gab, 10, 12 Stunden jetzt auf einmal was anderes da. Deswegen verändert sich das schon sehr. Ne? Ich glaube, vom Charakter oder den Grundzügen bleibt man ungefähr der gleiche. Aber natürlich ändern sich die Ansichten. Also deine Entscheidungen kriegen eine ganz andere Basis. Du guckst ja aus einer ganz anderen Brille drauf. Also das haben wir eben schon gesagt mit dem Bausparvertrag, den du niemals unterschreiben würdest, weil du nicht an übermorgen glaubst. Bis hin zu jemanden, der natürlich dann auch nur Menschen in sein Leben lässt, die es auch wirklich lohnen. Oder was heißt lohnen, hört sich ein bisschen hart an. Aber die dir vertrauen und du denen vertraust, die deine Energie und dich auch schätzen. Also da ist man vorher schon so ein bisschen, verschwenderischer mit seiner Zeit umgegangen. Ne? Also das, das finde ich schon, ist schon krass, ja.
Du hast jetzt gesagt, nicht ans Übermorgen glauben. Gesetzt den Fall, es würde wirklich so sein, dass jetzt da, wir haben dieses Buch und da gibt es ein Übermorgen und ein Überübermorgen und ein nächstes Monat und nächstes Jahr. Was würdest du noch gerne erleben, schaffen, erreichen?
Ja.
Auch wenn es nur morgen ist.
Ja, bei mir ist dieses Schaffen ist tatsächlich Erinnerungen schaffen. Also ich bin auch sehr, sehr reiseaffin. Also ich reise gerne, würde viele Sachen noch gerne sehen. Ob ich die mit der Krankheit schaffe oder finanziell schaffe, das werden wir sehen. Aber natürlich habe ich noch so ein paar hier Feuerland, Antarktis, also sowas noch, was ich gerne machen würde. Ich würde auch gerne Madagaskar sehen, wenn da nicht gerade Unruhen sind. Und sowas habe ich dann so als Ziele. Ne? Würde auch gerne mal einfach 3 Tage in Vegas sein. Also es gibt so Dinge, die ich noch machen will, aber die brauchen auch so ein bisschen Zeit und auch natürlich finanzielle Mittel.
Vor allem in Vegas, wenn du dort spielen möchtest.
Vielleicht. Ja, genau.
Vielleicht.
Genau. Das sind so Dinge. Also ich möchte eher Erinnerungen schaffen. Ich möchte aber auch verbringe jetzt meinen Geburtstag mit meiner Mutter. Das ist ganz, ganz wichtig. Also guck mal, das ist zum Beispiel wichtiger als der DKK oder Vegas. Mhm. Ja, also das ist jetzt wichtig. Und so
das heißt,
entscheide ich.
Du verbringst dann länger miteinander?
3 Tage, genau. 3 Tage. Wir fahren 3 Tage zusammen weg über meinen Geburtstag, dass wir reinfeiern können und danach noch so ein bisschen Wellness machen können.
Schön.
Genau. Ja, genau. Deswegen, da freue ich mich schon sehr drauf. Und das ist dann wichtiger als so eine Reise. Und das ist vielleicht dann auch die Tücke der Krankheit. Ich plane natürlich, kann jetzt ja nicht planen, was im Juni, Juli ist. Also deswegen, wie du schon sagtest, wenn ich dann wieder sehe, dass da 1, 2 Kalenderblätter mehr zur Verfügung sind, dann gehe ich das dann an. Aber du darfst dir natürlich jetzt auch nicht die Vorstellung reinhämmern oder manifestieren, dass das Leben nicht wert war, wenn du nicht im Feuerland oder auf der Antarktis warst. Also das darf jetzt nicht, der Wunsch darf nicht zu einem Must-Have werden, also dass ich das unbedingt machen muss, sondern es wäre okay und das wäre schön, es ist ein Ziel. Ziele können ja auch motivieren, dass du noch länger lebst. Aber es darf nicht denn zu so einer Enttäuschung werden, dass du sagst, oh, jetzt habe ich es nicht geschafft. Also ich denke weiter Tag für Tag, aber natürlich habe ich auch Wünsche.
Gibt es denn überhaupt diese viel zitierte Bucketlist, die du abhaken musst, bevor du den letzten Kübel abgibst? Hast du sowas? Stehen da diese Orte drauf, von denen du gesprochen hast, Feuerland, Antarktis?
Ja, eigentlich stehen die da drauf. Okay. Eigentlich so eine imaginär, aber sie wird tatsächlich immer unwichtiger. Hm. Also diese Erfahrung, dass du, mit der Diagnose waren sie ganz stark, weil du dann denkst, ich muss das und das noch machen und auch genau wie Nachwuchs, also ich wollte immer Vater werden. Das ist ganz, ganz stark. Aber wenn sich dann das Leben um dich herum ändert und die Frau sich dann dagegen entscheidet oder wenn dein gesundheitlicher Zustand so schlecht ist, dass du halt keinen 10-Stunden-Flug schaffst, dann darfst du da auch nicht traurig sein. Also du darfst traurig sein, aber du darfst es nicht dazu machen, dass es jetzt dein Leben beendet oder dein Lebenssinn beendet, ne? Also das wäre einfach zu viel. So stark darf eine Bucketlist nicht sein.
Vielleicht hast du das gehört. Vor ein paar Jahren gab es so einen Podcast. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Ich schaue es dann nochmal nach und schreibe es in die Shownotes rein. Die hat sie war Brustkrebspatientin, palliatives Stadium, ist dann auch verstorben. Die hat eine Fucketlist. Also die Bucketlist so abgewandelt an Dingen, die sie garantiert nicht mehr macht. Nach der Diagnose, ja. Gibt es sowas auch bei dir?
Genau, das ist aber, ich wusste ich nicht, habe ich noch nie gehört, aber tatsächlich ist es bei mir, ich weiß jetzt auch nicht, wer es gesagt hat, ob es Henry Ford war oder weiß ich was, es ist nicht immer wichtig, was zu wissen, was man will, sondern es kann auch wichtig sein, zu wissen, was man nicht will. Und das ist sowas, was ich gesagt habe, mit den Geburtstagen, auf irgendwelche Geburtstage oder Feiern zu gehen, die man nicht mehr machen möchte. Oder Personen Zeit zu schenken, die das nicht, die das nicht ehren, die Zeit mit dir. Und das ist etwas, was ich 100% unterschreiben könnte. Ja, das ist also, bevor ich weiß, was ich will, gibt es bei mir eher schon so einen Gedanken, ich weiß, was ich nicht will oder nicht mehr will. Also ja, könnte ich absolut voll unterschreiben, ja.
An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Ich habe nachgesehen. Der angesprochene Podcast heißt Sick of It – Statements einer Sterbenden, der Ende 2021 im deutschen WDR erschienen ist. Der Podcast porträtiert Franziska Knost, die 4 verschiedene Krebserkrankungen hatte. Sie erzählt in 7 Folgen, wie sie mit dem herannahenden Tod umgeht und kritisiert die vielen Kampfmetaphern bei Krebs, vermeintlich erstrebenswerte Lebensziele und die gesellschaftliche Erwartung permanenter Positivität. 2022 ist Franziska Knost verstorben. Ich habe die sehr emotionale Serie 2023 angehört. Mittlerweile sind die Folgen des Podcasts aber leider nicht mehr abrufbar. Zum Abschluss nochmal zurück zu den Dingen, die wir wollen oder die wir uns vielleicht wünschen. Wenn du dir vorstellst, du würdest jetzt eine Fee treffen und die würde dir 3 Wünsche erfüllen, sofort. Die würden sofort in Erfüllung gehen. Ja. Welche 3 Wünsche wären das?
Ja, tatsächlich würde ich tatsächlich dieses BRCA und auch damit den Krebs wegwünschen. Also dass das alles praktisch die DNA dann geheilt wird und alles, was da nicht zugehört zu meinem Körper, dann auch weg ist. Das wäre mein erster Wunsch. Und dann kommt lange gar nichts. Ich wüsste jetzt gar nicht, welcher zweite oder dritte Wunsch wäre. Vielleicht würde ich mir dann als zweiten Wunsch sagen, dass ich auf jeden Fall 80 werde, ohne geistige und körperliche Einschränkung. Das wäre, glaube ich, der zweite. Ja, der dritte. Ich wäre dann schon zufrieden, ne? Und das, wenn du jetzt den Nils vor der Krebserkrankung gefragt hättest, dann wären die Wünsche ganz, ganz anders. Ja, genau. Mein Haus, mein Hof, mein Pferd, oder wie heißt das, ne? Oder mein Auto, mein Pferd.
Mein Boot, mein Flieger.
Ja, genau. Und ich würd mir heute keinen Porsche mehr wünschen, nein.
Nils, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, danke dir, Alex. Das war wieder sehr schön, sehr intensiv, muss ich sagen. Aber ja, die Zeit, die wir es verbracht haben, die hat sich nicht so lange angefühlt, sondern irgendwie wie ein paar Minuten. Ne?
Das ist auch eine gute Qualität, wenn sowas passiert, finde ich.
Ja, bei uns, genau. Unsere Gespräche sind wirklich immer sehr, sehr... Genau, wir gehen in diesen Deep Dive. Ne? Wir beide gehen immer sofort ins Eingemachte. Und das macht auch wirklich Spaß und zeichnet uns, glaube ich, auch aus, dass wir so ein Grundvertrauen haben, ohne dass wir uns jemals richtig gesehen haben. Mhm. Also in Persona. Mhm.
Nils, ich wünsche mir wirklich, dass dein Medikament noch sehr, sehr lange wirkt. Ich würde mir es auch wünschen, dass es bis 80 wirkt.
Ja, ich auch.
Oder dass sie irgendwann dann die Studie beenden müssen, weil du der einzige Langzeitüberlebende bist und jetzt haben sie kein Geld mehr, dich länger zu begleiten. Irgendwie so.
Ja, oder irgendwie genau diese Krebsimpfung oder was ich was gibt, um dann das umzukehren, was ich mir von der Fee gewünscht habe. Ne?
Genau, ja. Ja, lass uns das bitte erleben.
Machen wir. Danke, Alex.
Schön war's. Vielen, vielen Dank.
Danke, ciao.
Kurz vor der Veröffentlichung dieser zweiteiligen Miniserie habe ich mit Nils geschrieben. Da war er gerade in Freiburg im Süden von Deutschland und schreibt, ich genieße das Leben. In ein paar Wochen sei wieder eine Kontrolluntersuchung angesetzt und da betont er noch ein zweites Mal, ich lebe. Gefällt dir der Podcast? Dann gib ihm ein paar Sterne in der App, in der du ihn gerade hörst und abonniere ihn. Das hilft anderen, ihn schneller zu finden. Und teile ihn mit jenen, denen er helfen könnte. Kommentiere die Folge, wenn du Denkanstöße mitnimmst oder Fragen hast. Wenn du den Podcast gut und wichtig findest und wenn du möchtest, dass er in der bisherigen Art weitergeführt wird, unterstütze die Arbeit daran. Du hilfst auf diese Weise dabei mit, dass andere Männer mit Krebs schneller Orientierung finden. Wenn du dir keine regelmäßige Unterstützung leisten kannst oder willst, helfen auch einmalige Spenden für den Podcast. Die Links findest du in den Shownotes. Alles Schöne dir und bis in zwei Wochen. Die Inhalte dieses Podcasts ersetzen keine ärztliche Beratung oder Behandlung. Sie geben persönliche Erfahrungen von Betroffenen wieder und sollen zum Nachdenken anregen, Orientierung bieten und Gespräche ermöglichen. Kläre gesundheitliche Fragen immer mit deinem ärztlichen Team.